Hallo und herzlich willkommen. Wir haben heute eine Quelle für dich, die ein Thema, das uns ja wohl alle betrifft, Stress auf eine Weise zerlegt, die ich so wirklich noch nie gesehen habe. Es geht um einen Artikel von Turtle Coaching. Der Titel ist Stressbewältigung für Ingenieure. Aber, und das verspreche ich dir, auch wenn du keinen Code schreibst, wenn du einen Kopf auf den Schultern hast, ist das hier Gold wert.
Absolut.
Was mich daran sofort so fasziniert hat, war diese eine, ja, geniale Grundidee.
Ja, erzähl mal.
Was, wenn wir unseren Körper und unseren Geist nicht als dieses komplizierte, irgendwie mystische Etwas betrachten?
Sondern als ein Betriebssystem.
Das Human OS. Der Artikel übersetzt die gesamte Biologie von Stress komplett in die Sprache der IT. Und das ist nicht nur eine witzige Analogie, es ist eine verblüffend präzise Metapher.
Genau, das ist der Punkt. Es entmystifiziert den ganzen Prozess. Die Mission für unsere heutige Analyse ist also klar. Wir werden quasi zu deinen persönlichen Systemadministratoren.
Das gefällt mir.
Wir debuggen gemeinsam deine eigene Hardware. Wir schauen uns die Systemarchitektur an, lernen, wie man die Logs liest, um Performance-Einbrüche frühzeitig zu erkennen.
Und wie man im Notfall einen Hotpatch einspielt, ohne das ganze System neu starten zu müssen.
Genau das.
Okay, dann lass uns das mal aufschlüsseln. Die Quelle startet ja mit einer ziemlich provokanten These. Der Single Point of Failure in hochkomplexen Systemen ist selten das Silizium, sondern der Kohlenstoff.
Also du. Wir.
Genau. Das trifft's, muss ich sagen. Wir behandeln uns selbst doch oft wie so eine Blackbox, oder?
Total. Man kippt oben Kaffee und Anforderungen rein und hofft dann, dass unten pünktlich Code oder perfekte Präsentationen rauskommen.
Eben. Lass uns mal die Motorhaube aufmachen.
Fangen wir bei der Systemarchitektur an, bei den beiden Hauptkomponenten deines Human OS.
Okay.
Da ist zum einen die CPU, dein präfrontaler Kortex, kurz PFC.
Also der Teil vom Gehirn direkt hinter der Stirn?
Genau der. Das ist der Sitz deines bewussten, rationalen Ichs. Zuständig für Logik, Planung, komplexes Denken. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, in der Quelle, er hat massive Designeinschränkungen.
Einschränkungen? Ich dachte immer, das Gehirn sei eine Art Supercomputer. Was denn für Einschränkungen?
Fangen wir mal bei der Hardware an. Erstens, ein absurd hoher Energieverbrauch. Dein Gehirn macht nur etwa 2% deines Körpergewichts aus.
Okay.
Verbraucht aber im Ruhezustand 20% deiner gesamten Energie. Und der PFC ist der absolute Hauptverbraucher. Ein echter Energiefresser.
Wow.
Zweitens, er ist single-threaded. Echtes Multitasking ist eine neurobiologische Illusion.
Also dieses ständige Hin- und Herspringen zwischen Aufgaben?
Ist nur teures und fehleranfälliges Kontext-Switching. Jeder Wechsel kostet Energie und Konzentration.
Das erklärt, warum man sich nach einem Tag voller Meetings, wo man ständig zwischen Themen springt, fühlt, als hätte man einen Marathon gelaufen.
Genau, das ist es. Und die dritte und wichtigste Einschränkung. Der PFC ist extrem fragil.
Fragil?
Ja, bei Energiemangel, also Hunger oder Schlafmangel oder bei wahrgenommener Gefahr, also Stress, wird er als erstes gedrosselt. Das System schaltet ihn quasi in den Energiesparmodus.
Und dann kommt die zweite Komponente ins Spiel. Die wird im Artikel so wunderbar als Legacy Firmware bezeichnet.
Die Amygdala.
Genau. Das uralte Bedrohungserkennungssystem, das seit der Steinzeit kein signifikantes Update mehr bekommen hat. Die Threat Intelligence Database ist hoffnungslos veraltet.
Und das führt zu einer Flut von False Positives in unserer modernen Welt. Das ist das absolute Kernproblem.
Okay.
Die Amygdala, dieses simple, schnelle System, unterscheidet nicht zwischen einem Säbelzahntiger, der dich fressen will, und einer kritischen E-Mail von deinem Chef.
Für sie ist beides das Gleiche?
Eine existenzielle Bedrohung. Und wenn sie Alarm schlägt, initiiert sie einen sogenannten Prefrontal Cortex Shutdown.
Ein Shutdown? Das klingt dramatisch.
Ist das auch. Stell es dir vor wie einen gezielten Denial-of-Service-Angriff auf deine eigene CPU.
Oh.
Die Blutzufuhr zum logischen PFC wird gekappt und in den Muskeln umgeleitet. Das Ergebnis? Du wirst buchstäblich dümmer, aber schneller und aggressiver. Dein System bootet quasi im abgesicherten Modus.
Die Fallstudie von Tom aus dem Artikel beschreibt das perfekt. Tom, ein brillanter Entwickler, der Senior-Entwickler,
genau,
bekommt in einem Code-Review Kritik von einem Junior. Normalerweise kein Problem. Aber Tom ist müde, hungrig. Seine CPU-Leistung ist also eh schon gedrosselt.
Und seine Amygdala interpretiert die öffentliche Kritik als Angriff auf seinen Status. Eine soziale Bedrohung. Sie übernimmt das Steuer, sein PFC geht offline. Und er rastet aus. Wird sarkastisch, persönlich.
Genau. Und ein paar Stunden später, als sich das System wieder beruhigt hat und der PFC wieder online ist, sitzt er da, schämt sich und fragt sich, warum habe ich das gesagt? Das war doch gar nicht ich.
Und die Antwort ist, stimmt. Das war nicht Tom, der rationale Entwickler. Das war seine Legacy-Firmware im Notfallmodus.
Der wütende Höhlenmensch, der plötzlich die Tastatur übernimmt, das erklärt einiges. Aber das wirft die Frage auf, was sind denn die Frühwarnsysteme? Warum merke ich oft erst am Ende des Tages, dass der Akku komplett leer ist?
Das liegt an der hohen Latenz in unserer Selbstwahrnehmung, in der Interozeption. Besonders wenn wir im Tunnelblick sind, also hochkonzentriert, unterdrücken wir aktiv die Warnsignale.
Alert Suppression, wie es im Artikel heißt. Man klickt die Warn-Pop-ups einfach weg.
Exakt. Es ist, als würdest du einen Kubernetes-Cluster ohne Dashboards und ohne Logs betreiben.
Man braucht also eine Art Host-Based Intrusion Detection System.
Und die Quelle schlägt vor, sich auf zwei sogenannte goldenen Signals zu konzentrieren. Zwei sehr subtile, aber extrem zuverlässige Indikatoren für ansteigenden Systemstress.
Ich hätte jetzt auf den Punz getippt oder so.
Die sind viel subtiler, weil sie oft unbewusst ablaufen. Metrik A ist die Kieferspannung.
Der Kiefer?
Ja. Der Kaumuskel ist einer der stärksten im Körper und oft der erste, der sich bei Stress anspannt. Der simple Lockcheck ist also die Frage, berühren sich deine Zähne gerade?
Ah.
Bei mir gerade schon, merke ich.
Siehst du.
In einem entspannten Zustand sollten sie das nicht.
Das ist so simpel und so effektiv, okay. Und die zweite Metrik?
Metrik B ist das Atemmuster. Bei Stress verfallen wir in eine flache Brustatmung. Oder wir halten die Luft sogar ganz an.
Die E-Mail-Apnea, das kenne ich. Man liest eine schwierige Mail und hört auf zu atmen.
Genau. Und beides signalisiert deinem Gehirn uralte Gefahr.
Um das jetzt praktisch umzusetzen, schlägt die Quelle den Hardware-Scan-Cronjob vor.
Genau. Ein kurzer Algorithmus, den man an bestehende Trigger binden kann.
Wie zum Beispiel?
Vor jedem Meeting, jedes Mal, wenn dein Code kompiliert, bevor du eine wichtige Mail öffnest, du musst dir keinen neuen Wecker stellen.
Und dieser Scan hat drei Schritte.
Drei ganz simple Schritte. Schritt 1, Drop Jaw. Lass den Kiefer bewusst locker. Schritt 2, Reset Posture. Zieh die Schultern aktiv nach unten und hinten.
Weg von den Ohren.
Eben. Und Schritt 3, Reboot Ventilation. Atme einmal tief in den Bauch, nicht in die Brust.
Das ist im Grunde eine manuelle Systemkalibrierung. Man sendet eine Nachricht ans Gehirn, alles okay, kein Säbelzahntiger in Sicht.
Genau. Und das allein kann die Alarmstufe schon senken. Und um diesen Zustand besser einordnen zu können, führt der Artikel ein Ampelsystem ein.
Das RAG-Modell, Rot-Gelb-Grün.
Exakt. Status Grün, gesteuert vom ventralen Vagusnerv, ist der optimale Betriebszustand. Operational.
Da hat man vollen Zugriff auf Kreativität, Empathie, Problemlösung.
Genau, das ist der Zustand für Innovation und gute Zusammenarbeit.
Dann gibt es Status Gelb, das ist der klassische Kampf- oder Fluchtmodus.
Gesteuert vom Sympathikus. Der Systemstatus wäre hier Degraded Performance. Dein Fokus verengt sich, das Denken wird binär, Freund oder Feind, richtig oder falsch.
Gut zum Abarbeiten, aber schlecht zum Kreativsein.
Perfekt zusammengefasst.
Und schließlich Status Rot, ausgelöst vom dorsalen Vagusnerv. Das ist der Critical Failure.
Der Frießzustand, Burnout.
Genau, du fühlst dich taub, apathisch, distanziert. Deine kognitive Kapazität ist nahe Null. Das System hat den Notstecker gezogen.
Okay, das Modell ist super eingängig. Aber es hilft ja nur, wenn man auch merkt, in welchem Zustand man ist. Das ist der Punkt. Man muss sich aktiv fragen, bin ich gerade offen und neugierig, also grün? Oder eher gehetzt und gereizt, also gelb. Und die Fallstudie von Mark, dem Projektleiter, zeigt die Gefahr, wenn man das ignoriert.
Oh ja, die Reply-All-E-Mail des Grauens.
Erzähl mal.
Mark ist den ganzen Tag im Status gelb. Deadlines, zu viel Kaffee. Kurz vor Feierabend bekommt er eine kritische Kunden-Mail. Das schubst ihn über die Kante. Sein PFC ist offline.
Und er schickt eine zynische, defensive Reply-All-E-Mail,
die er am nächsten Morgen, zurück im Status Grün, zutiefst bereut.
Und daraus leitet die Quelle einen so simplen wie genialen Patch ab.
Die 24-Stunden-Quarantäne.
Genau. E-Mails, Nachrichten, die starke Emotionen auslösen, niemals im Status Gelb oder Rot beantworten. Niemals. Als Entwurf speichern, 24 Stunden warten, das rettet Karrieren.
Okay, super Tipp für asynchrone Kommunikation. Aber was mache ich live im System, mitten in einem Meeting? Ich merke, wie ich in den gelben Bereich abrutsche. Ich kann ja nicht einfach sagen, sorry Leute, ich starte mal kurz meinen Server neu.
Genau hier kommt das Hot-Patching ins Spiel. Live-Reparaturen. Und die Quelle ist da sehr klar. Du kannst deinem Gehirn nicht befehlen, ruhig zu sein. Das funktioniert nicht. Du musst die Hardware hacken.
Und dafür gibt es das sudo-kill-9-Protokoll?
Sudo-kill-9, der Befehl, einen Prozess sofort zu beenden. Das biologische Äquivalent ist das physiologische Seufzen.
Das klingt kompliziert.
Ist es aber nicht. Das ist ein Atemmuster, das wir alle unbewusst nutzen. Die Anleitung ist kinderleicht. Du atmest zweimal kurz und schnell hintereinander durch die Nase ein.
Okay, zweimal ein.
Bis die Lunge maximal gefüllt ist. Und dann atmest du einmal ganz lang und langsam durch den Mund wieder aus. Das Ganze ein bis dreimal.
Moment, das ist alles, das soll gegen eine Stressreaktion ankommen?
Es klingt einfach, aber die Wirkung ist rein mechanisch und extrem potent. Durch das doppelte Einatmen werden die Lungenbläschen maximal geöffnet. Und das lange Ausatmen erhöht den Druck im Brustkorb.
Und das?
Zwingt das Herz, langsamer zu schlagen. Es ist ein biologischer Bremshebel für deine Herzfrequenz. Du zwingst dein Nervensystem zur Beruhigung.
Und was ist, wenn das Problem das Gedankenkarussell ist? Wenn der Arbeitsspeicher mit Sorgenloops vollläuft?
Dafür gibt es ein zweites Tool. Cashflushing durch sensorische Erdung. Die 5-4-3-2-1-Methode.
Ah, die kenne ich.
Die zwingt deine CPU, sich von den internen Sorgen ab und den externen Sensordaten zuzuwenden. Du benennst im Stillen 5 Dinge, die du siehst, 4 Dinge, die du fühlst, 3, die du hörst und so weiter.
Das durchbricht die Amygdala-Schleife und leert den mentalen Cache.
Genau.
Und hier weitet die Quelle die Metapher ja dann auf die langfristige Systemhygiene aus, also Wartung und Garbage Collection.
Stichwort Zeigarnik-Effekt.
Die Tatsache, dass wir uns unerledigte Aufgaben besser merken als erledigte. Der Artikel erklärt das brillant mit dem Bild von Unclosed Sockets.
Mhm.
Jede offene Aufgabe ist ein offener Thread, der im Hintergrund kostbaren RAM verbraucht und zu diesem Gefühl von Mental Load führt.
Und die Lösung dafür ist konsequentes externes Speichern, der tägliche Core-Dump.
Das Gehirn als Prozessor nutzen, nicht als Speicher.
Genau, das Protokoll dazu. Nimm dir jeden Tag vor Feierabend 5 Minuten, öffne eine leere Textdatei und schreib jeden einzelnen offenen Loop auf. Beruflich, privat, alles. Sobald es externalisiert ist, gibt das Gehirn den Arbeitsspeicher frei.
Das ist im Grunde die Basis von Getting Things Done. Aber die IT-Metapher vom Rahmen freimachen lässt es für mich auf eine ganz neue Weise einleuchten.
Absolut.
Genauso wichtig ist die bewusste Downtime, also der Schlaf. Der Artikel bezeichnet Schlaf nicht als Standby-Modus, sondern als das eigentliche Wartungsfenster des Systems.
Ja, nur im Tiefschlaf wird das glymphatische System aktiv. Stell dir das wie die nächtliche Müllabfuhr deines Gehirns vor.
Die spült die Stoffwechselabfälle raus.
Genau, wenn du zu wenig schläfst, brichst du diesen Reinigungsprozess ab. Das Resultat am nächsten Tag nennen wir dann Brain Fog, was biologisch gesehen nichts anderes ist, als mit einem verschmutzten, überhitzten System zu arbeiten.
Puh.
Und zum Schluss weitet die Quelle die Metapher sogar noch auf die Netzwerkebene aus, denn ein perfekt gewarteter Server nützt dir wenig, wenn er in einem verseuchten Netzwerk hängt.
Stress ist ansteckend. Co-Dysregulation.
Genau. Das funktioniert über unsere Spiegelneuronen. Wenn ein Teamleiter im Status Gelb, also hektisch, gestresst in ein Meeting kommt,
dann ist das wie ein Gefahrensignal, das im Wehrlein ausgestrahlt wird.
Und die Nervensysteme der Teammitglieder synchronisieren sich innerhalb von Minuten. Der Blutdruck steigt, die Kreativität sinkt.
Das bedeutet ja, die primäre Aufgabe einer Führungskraft ist das Management des eigenen Nervensystems.
Das ist es. Und das schlägt die Brücke zu Googles Project Aristotle. Die Studie hat ja gezeigt, der wichtigste Faktor für High-Performing-Teams ist psychologische Sicherheit.
Und biologisch übersetzt heißt das nichts anderes, als dass das Team die Erlaubnis hat, im Status Grün zu arbeiten.
Genau das ist es. Psychologische Sicherheit bedeutet, die Teammitglieder haben keine Angst vor Friendly Fire, also vor Spott oder Bestrafung für Fehler oder verrückte Ideen.
Nur in einer angstfreien Umgebung findet Innovation statt.
Echte Innovation erfordert die Abwesenheit von Angst.
Was nehmen wir daraus also mit? Für mich ist die Kernbotschaft, es geht um Continuous Deployment, nicht um eine Big Bang-Migration.
Mhm.
Versuche nicht dein ganzes Leben an einem Wochenende umzukrempeln. Implementiere einen kleinen Cronjob nach dem anderen. Starte mit dem Hardware-Scan. Wenn der stabil läuft, deploy das nächste Feature.
Der Artikel schließt ja mit einem resilienten Manifest. 4 Leitsätze.
Genau. Erstens, wir priorisieren Wartung über ständige Uptime.
Zweitens, wir erkennen Emotionen als wertvolle Daten, nicht als Fehler im System.
Drittens, wir verstehen, dass Pausen ein integraler Teil der Arbeit sind. Und viertens,
wir managen unsere Energie, nicht nur unsere Zeit.
Ein wirklich starkes Framework. Es entmystifiziert Stress, nimmt ihm die Macht und gibt dir ganz konkrete technische Hebel in die Hand.
Ja. Und der Artikel schließt mit einem Hinweis auf die Neuroplastizität, die Fähigkeit des Gehirns, sich zu verändern. Wenn du ein neuronales Netzwerk oft nutzt, wird es von einem Trampelpfad zu einer mehrspurigen Autobahn.
Das Gehirn ist da gnadenlos effizient.
Das führt mich zu einem letzten Gedanken für dich.
Ja?
Wenn dein Gehirn also wie ein System ist, dessen Verbindungen durch Nutzung verstärkt werden, welche mentalen Autobahnen baust du gerade unbewusst, durch deine täglichen Routinen, durch die Art, wie du auf Stress reagierst? Und welche würdest du bewusst entwerfen, planen und bauen, wenn du der Chefarchitekt deines eigenen Nervensystems wärst?